Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
Im Grunde sammeln sie einfach alles, was geht.
Das sind so Fälle, die tief in die Grundrechte von einzelnen Menschen eingreifen.
Also mir ist das egal. Mir sieht es ganz locker.
Man sieht, dass manche Nutzer diese Tools als Therapeuten verwenden und sehr heikle Informationen eingeben.
Da ist eben die Sorge, dass diese Daten in die Hände Unbefugter gelangen könnten.
Es ist ja schon bekannt, dass Daten quasi das neue Öl sind.
Man kann davon ausgehen, dass die Angreifer zunehmend Methoden der künstlichen Intelligenz einsetzen.
Da muss man unbedingt nachbessern.
Wie schnell erliegen wir der Versuchung, mit einem Klick Ja und Amen zu sagen? Wie oft klicken wir, wenn wir auf Websites und in sozialen Netzwerken im Internet vorankommen wollen, ungeduldig und ohne lange nachzudenken auf den Button mit der Aufschrift Alles akzeptieren? Obwohl viele von uns dabei vielleicht doch ein unbehagliches Gefühl beschleicht. Denn wer von uns ist sonst im Alltag ohne weiteres bereit, Blankovollmachten auszustellen? Aber auf unsere Daten halten wir oft bei weitem nicht so sehr den Daumen wie zum Beispiel auf unser Geld. Dabei sind unsere Daten doch mindestens ebenso viel wert. Schon deshalb, weil sie für so manches gierige Unternehmen bares Geld sind. Und hinzu kommt, dass die Möglichkeiten, unsere Daten zu was auch immer zu verarbeiten, noch größer geworden sind, seit in unserer digitalen Welt immer mehr künstliche Intelligenz schaltet und waltet. Können unsere Datenschutzbeauftragten damit Schritt halten? Wie schaffen wir es, mit unserer natürlichen Intelligenz gewappnet zu sein gegen die Datenkraken dieser Welt? Wie nutzen wir, was das Netz uns bietet, ohne mehr von uns preiszugeben, als nötig, zulässig und verantwortbar ist? Alles akzeptieren, Datenschutz trotz KI, so heißt diesmal der Tag, ein Thema viele Perspektiven. Sowohl die Radiosendung als auch der Podcast in der ARD-Audiothek. Beginnen wir mit dem Bericht, den gerade der Datenschutzbeauftragte unseres Bundeslandes Hessen vorgelegt hat. Es ist der Bericht für das vergangene Jahr 2024. Und dieser Bericht sagt unter anderem, dass noch nie so viele mutmaßliche Verletzungen des Datenschutzes gemeldet worden sind wie im vergangenen Jahr. Nämlich 2100 und damit 11% mehr als im Jahre 2023. Schwerwiegende Verstöße gegen den Datenschutz seien allerdings nicht festgestellt worden, sagt der Datenschutzbeauftragte. Und doch kann man durchaus sagen, dass sein Bericht den Finger in so manche Wunde legt. Dieses Bild passt jedenfalls perfekt zu den Beispielen, von denen uns jetzt unser landespolitischer Korrespondent Erik Hane erzählt.
Besonderes Augenmerk legte die Aufsichtsbehörde im vergangenen Jahr auf Arztpraxen und Apotheken. Der Grund? Gesundheitsdaten seien sehr sensibel und müssten deswegen auch besonders gut geschützt werden. Viele Arztpraxen hätten den Datenschutz allerdings nicht im Fokus. Im Bericht finden sich auch folgende Beispiele.
Eine Arztpraxis überwacht mit einer in einer Uhr versteckten Kamera den Eingangsbereich, ohne dass die Patienten dies mitbekommen. In einem weiteren Fall hat ein Praxismanager sogar sensible Patientenakten mit nach Hause genommen und dort einfach offen liegen gelassen. Partygäste konnten diese Daten dann einsehen.
Geldbußen wurden aber auch fällig, als Ärzte mehrfach auf anonyme negative Online-Rezensionen reagiert hätten, sagt Datenschutzbeauftragter Professor Alexander Rostnagel.
Und dann die Personen, obwohl die Rezensionen anonym waren, dann persönlich angesprochen haben und sogar Details aus der Behandlung geschildert haben. Also das sind so Fälle, die tief in die Grundrechte von einzelnen Menschen eingreifen und die wir dann aufgreifen müssen und die wir versuchen dann zu klären und abzustellen.
Für diese und andere Verstöße gab es deftige Bußgelder. Fast 550.000 Euro kassierte die Behörde. Meist für kleinere Verstöße, die Verursacher aber trotzdem teuer zu stehen kamen. Immerhin, die Klagen der Wirtschaft über zu viel und zu aufwendigen Datenschutz scheinen zurückzugehen. Die Unternehmen hätten mittlerweile akzeptiert, dass Datenschutz ein Grundrecht sei, betont Rostnagel. Allerdings,
das Hauptproblem ist noch immer die Rechtsunsicherheit, die in vielen Fällen besteht. Wir haben eine Datenschutzgrundverordnung, die allgemeine, sehr allgemeine, abstrakte Regelungen enthält. Und die auf konkrete Fälle anzuwenden, ist schwierig, weil man die Besonderheiten des jeweiligen Falls beachten muss.
In welchem Fall also greift welche Regelung? Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich kostenlos beraten lassen. Das gilt übrigens auch für Sportvereine, denn auch die müssen sich an Datenschutzregeln halten. Um diese meist ehrenamtlich tätigen Mitglieder aber nicht über Gebühr zu belasten, bestraft die Aufsichtsbehörde bei ihnen den ersten Verstoß gegen Datenschutzregeln nicht. Was Alexander Rostnagel allerdings im Moment besonders die Sorgenfalten auf die Stirn treibt, Immer mehr und immer jüngere Kinder besitzen Smartphones und teilen eigene und fremde Daten, ohne sich darüber irgendwelche Gedanken zu machen.
Da muss man unbedingt nachbessern. Also ich würde Beratung auch dann Schulen anbieten wollen, dass man dort versucht, mit kindgerechten Methoden darauf aufmerksam zu machen, dass auch bei der Datenverarbeitung Rücksichtnahme auf andere Menschen notwendig ist und Maßnahmen, um sich selber zu schützen.
Und auch beim Thema KI sind grundlegende Fragen zum Datenschutz noch nicht beantwortet. Welche Daten dürfen genutzt werden? Darf die KI personenbezogene Daten herausgeben? Es bleibt also auch in den kommenden Jahren viel zu tun für den hessischen Datenschutzbeauftragten.
Sagt unser landespolitischer Korrespondent Erik Hane. Und so nimmt sich der hessische Datenschutzbeauftragte Professor Alexander Rossnagel jetzt auch noch ein paar Minuten Zeit für uns. Guten Tag, Herr Professor Rossnagel.
Guten Tag, Herr Gab.
Sie haben keine schwerwiegenden Verstöße gegen den Datenschutz entdeckt im vorigen Jahr, sagen Sie in Ihrem Bericht. Aber in Ihrem Bericht kommen ja auch die Beispiele aus den ärztlichen Praxen vor, von denen wir vorhin gehört haben. Und die lassen ja schon aufhorchen. Was wären denn in Ihren Augen wirklich schwerwiegende Verstöße?
Also gemeint ist damit, dass kein großer Datenschutzskandal vorliegt und dass nicht Datenschutz abgelehnt wird in breiter Front, sondern wir haben viele Verletzungen des Datenschutzes, aber wir haben keinen großen Konflikt oder keinen großen Widerstand gegen Datenschutz. Das heißt, wenn wir Beschwerden nachgehen und die Verantwortlichen darauf aufmerksam machen, dann akzeptieren die in der Regel den Hinweis, verbessern ihre Datenverarbeitung, was dann unter Umständen nicht ausschließt, dass sie trotzdem eine Geldbuße bekommen. Aber der Grund, warum Datenschutzverletzungen stattfinden, ist Unkenntnis oder Fahrlässigkeit, aber keine gezielte Verletzung von Datenschutz.
Die vielleicht größte Gefahr für unsere Daten geht ja unter Umständen von Cyberangriffen aus, zum Beispiel auf IT-Systeme der Kommunen. Wie groß ist diese Gefahr hier bei uns in Hessen? Was haben Sie da ermittelt?
Also wir haben eine hohe Zahl von Cyberangriffen im Jahr 2024. 482 Angriffe in Hessen auf Unternehmen, auch auf Kommunen. Die Angreifer verschlüsseln die Daten und versuchen dann Geld zu erpressen. Die Kommunen sind nicht in der Lage, und ihnen ist das auch verboten, diesen Erpressungen nachzugehen und Erpressungsgeld herauszugeben. Die Folge ist dann aber, dass die verschlüsselten Daten nicht mehr genutzt werden können. Das kann zum Totalausfall der Datenverarbeitungssysteme in der Kommune führen. Und das heißt, viele Bürgerdaten sind dann verloren gegangen und die Kommune kann ihre Verwaltungsaufgaben nicht mehr erfüllen. Sie wird über lange Zeit dann ihr Datenverarbeitungssystem wieder aufbauen müssen und alle Daten nochmal neu sammeln. Und das ist halt für ein halbes Jahr, für ein Jahr, für eineinhalb Jahre die Konsequenz, die so einer Kommune, die Opfer eines Angriffs geworden ist, das ist deren Folge.
Daran merkt man, die technologischen Entwicklungen gehen fast explosionsartig weiter, auch wenn sie eben uns Schaden zufügen. Da kommt jetzt auch die künstliche Intelligenz ins Spiel. Ein zunehmend wichtiges Thema, das haben wir ja eben auch von unserem landespolitischen Korrespondenten gehört, ist das Thema künstliche Intelligenz, KI. Welche Herausforderungen bringt die Nutzung von KI für den Datenschutz mit sich?
Also wir haben sehr viele Anfragen zur Nutzung von künstlicher Intelligenz, insbesondere von großen Sprachmodellen, und da entstehen Datenschutzfragen quasi in der ganzen Entwicklungskette von künstlicher Intelligenz. Das liegt daran, dass die Datenschutzgrundverordnung keine Regelungen zur künstlichen Intelligenz enthält und die KI-Verordnung keine Regelungen zum Datenschutz. Also da ist auch regulativ eine große Lücke. Wenn ich ein paar Beispiele sagen darf, es stellt sich zuallererst mal die Frage, wo kommen denn die Daten her, mit denen die KI trainiert wird oder worden ist. In der Regel werden die Daten aus dem Internet wahllos zusammengesammelt. Und dann haben wir dort nicht personenbezogene Daten, personenbezogene Daten und besonders schützenswerte Daten. Und dafür besteht keine Rechtsgrundlage, dass diese Daten, oder im Regelfall besteht keine Rechtsgrundlage, dass diese Daten verarbeitet werden dürfen. Dann werden die künstlichen Intelligenzsysteme mit diesen Daten trainiert. Welche Daten dürfen dafür benutzt werden? Dürfen personenbezogene Daten für das Training benutzt werden? Im Regelfall nicht. Es können anonyme Daten benutzt werden oder es können eigene Daten einer Behörde oder eines Unternehmens benutzt werden, wenn darauf hingewiesen worden ist bei der Erhebung der Daten oder wenn die berechtigten Interessen des Unternehmens das ausnahmsweise mal ermöglichen. Dann, wenn das genutzt wird, das KI-System, wenn man Daten eingibt, das sogenannte Prompting, also der KI Fragen stellt, da dürfen eigentlich keine personenbezogenen Daten erfragt werden und es dürfen keine personenbezogenen Daten ausgegeben werden, es sei denn, das entspricht genau der Aufgabenstellung der Behörde oder den Vertragspflichten des jeweiligen Unternehmens. Also da muss man dann immer sehr, sehr genau hinschauen und es herrscht eine sehr große Unsicherheit, was da sein darf und was nicht sein darf.
Braucht der Datenschutz angesichts von KI andere Methoden als bisher?
Wir bräuchten auf jeden Fall spezifische Regelungen. Also alle diese Entscheidungen, ob jetzt KI für diesen oder jenen Zweck genutzt werden kann, all diese Entscheidungen, die fallen auf der Basis von abstrakten Regelungen, sogenannten Generalklauseln. Und es ist irrsinnig schwer, diese abstrakten Regelungen jetzt auf den jeweils konkreten Fall anzuwenden. Deswegen ist es sehr nachvollziehbar, warum die Unternehmen oder die Behörden unsicher sind, ob sie dies oder jenes dürfen und warum sie dann uns auch fragen und wir geben so gut wir können und so gut wir das mit unseren Ressourcen hinbekommen, da auch Antworten. Weil es muss ja nicht sein, dass künstliche Intelligenz immer schlecht ist. Die kann ja für viele gute Zwecke verwendet werden. Aber man muss sehr, sehr vorsichtig und sorgfältig sein beim Einsatz dieser neuen Technik.
Professor Alexander Rossnagel, der hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Vielen Dank. Big Brother is watching you. Der große Bruder beobachtet dich. Das ist ein Schlüsselsatz in George Orwells Roman 1984. Der handelt von einer Gesellschaft, in der niemandes Daten vor dem Zugriff der Staatsmacht sicher sind. 1977, also 7 Jahre bevor das tatsächliche Jahr 1984 anbrach, hat der französische Chansonnier Bernard Lavillier in seinem Lied Big Brother davon gesungen, dass all das, wovon George Orwell in seinem Roman erzählt, schon bald Wirklichkeit sei.
Bateau panaméen, marchand d'armes français, tueurs américains, matériel japonais, capitaux catholiques, call girl asiatique. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Dans les dents, les paupières brûlées, voyageurs du serpent, des déserts cendrés, les prisons sont fertiles et la vie si fragile. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you.
Big Brother is Watching You, ein Lied des französischen Chansonniers Bernard Lavillier in Anlehnung an den Roman 1984 von George Orwell. Und wer weiß, vielleicht war jener geheimnisvolle Big Brother ja in Wirklichkeit, also in der romanhaften Wirklichkeit, eine KI, eine künstliche Intelligenz, obwohl man die ja nicht verteufeln sollte, das hat eben auch der hessische Datenschutzbeauftragte gesagt. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, diesmal unter der Schlagzeile »Alles akzeptieren, Datenschutz trotz KI«. Wer regelmäßig im Netz unterwegs ist, weiß natürlich, dass der Button Alles akzeptieren kein alternativloser Button ist. Und es gibt in der Regel sogar zwei Alternativen. Nämlich nicht nur den gegenteiligen Button Alles ablehnen, sondern auch einen Mittelweg. Da steht dann drauf, nur notwendige Cookies zulassen. Also nur solche Dateien, die für das Funktionieren der jeweiligen Website notwendig sind, nicht hingegen solche, die dazu dienen, unser Surfverhalten im Internet über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Letztere Cookies gehören, so kann man es auch bei den Verbraucherzentralen in Deutschland nachlesen, nicht zu den notwendigen Cookies. Aber beherzigt das auch jedes Unternehmen? Im Falle der Deutschen Bahn wird eine solche Frage gerade gerichtlich untersucht. Es geht um die Frage, ob die Navigator-App der Deutschen Bahn zu viele Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer abgreift. Der Verein Digital Courage sieht das so und hat gegen die Deutsche Bahn geklagt, wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung. Mehr darüber von unserer Reporterin Katharina Wilhelm.
Wer in Deutschland einen Zug der Deutschen Bahn nutzt, der kommt an der DB-Navigator-App fast nicht mehr vorbei. Mit der Smartphone-App kann man Zugtickets kaufen, schauen, wann und wie pünktlich der Zug kommt und auch die Bahncard in der App kaufen und parat haben, wenn das Ticket dann kontrolliert wird. Dabei sammle die App aber zu viele Daten über die Nutzerinnen und Nutzer, selbst wenn man die Einstellung nur notwendige Cookies zulasse, anwählt, bemängelt Rena Tangens, politische Geschäftsführerin des Vereins Digital Courage.
Tatsächlich ist das ein Trick, denn die Tracker, die dann zugelassen werden, die sind nicht technisch erforderlich, sondern die Bahn nutzt die halt, denn die Bahn nutzt die Services von externen Firmen, anstatt in ihrer eigenen Software Dinge halt richtig anzulegen. Und die Daten werden demzufolge eben an diese anderen Firmen weitergeleitet.
Bei den Daten handele es sich beispielsweise um die Anzahl der Reisenden, den Start- und Zielbahnhof und die Info, ob ein Kind mitfährt, so Digital Courage. Selbst wenn die Daten ohne den Namen der User weitergegeben würden, könnten Rückschlüsse auf das Verhalten der Nutzer gezogen werden.
Die App hat eine ID und damit wird mein Gerät erkannt, wann immer ich halt zum Beispiel auch nur eine Bahnverbindung abfrage. Ich muss nicht mal eine Fahrkarte dafür kaufen. Und in der Regel nutzt nur eine Person ein Smartphone und ist damit eindeutig identifizierbar. Und wir dürfen nicht vergessen, die Unternehmen, an die diese Daten weitergeleitet werden, das sind halt wirklich die großen Datensammler.
Dass die App Daten sammelt, bestreitet die Deutsche Bahn nicht. Pressesprecherin Anja Bröker betont in einem Statement die Notwendigkeit.
Um unsere digitalen Services technisch verlässlich anbieten und weiter verbessern zu können, sind wir auf bestimmte Daten unserer Reisenden angewiesen. Klar ist, diese Daten werden ausschließlich für eigene Zwecke genutzt. Sie werden nicht für unzulässiges Marketing eingesetzt. Wir arbeiten mit IT-Dienstleistern zusammen, immer auf Basis der gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der Privatsphäre unserer App-User.
Würde die Bahn diese Daten nicht sammeln, würde das die Navigator-App negativ beeinflussen, heißt es von Seiten der Bahn. Bei den Diensten, die die Daten benötigen, handele es sich laut Bahn um das Softwareunternehmen Adobe, um die Google-Tochter Crashlytics und die Softwarefirma Optimizely, alle mit Sitz in den USA. Schon 2022 hatte der Verein Digital Courage den Vorwurf erhoben, der DB Navigator sei eine Datensammelkrake. Auch die Stiftung Warentest hatte im gleichen Jahr in einem Test festgestellt, dass es die App, Zitat, mit Datenschutz nicht so genau nehme. Digital Courage bemängelt zudem, dass die Bahn sich zu wenig um Informationen an Bahnsteigen wie Infotafeln oder Durchsagen kümmere. Stattdessen würden Kunden fast dazu gezwungen, die App zu nutzen, um sich zu informieren, so Rena Tangens.
Das kann nicht angehen, dass Menschen dazu gezwungen werden, sich ein Smartphone anzuschaffen oder eine bestimmte App zu installieren. Das geht dabei nicht nur um Menschen, die das sich nicht leisten können oder zu alt sind, um die Technik sich noch anzueignen, oder Menschen mit einer Behinderung, die das nicht können, sondern es geht auch um Menschen, die zum Beispiel ein freies Betriebssystem verwenden, die nicht in den App Store von Google oder Apple wollen und die Wert auf den Schutz ihrer Daten legen. Und das ist ein absolut legitimes Anliegen.
Der Verein hofft auf ein Grundsatzurteil, um auch gegen andere mutmaßliche Datenverstöße vorgehen zu können.
Sagt unsere Reporterin Katharina Wilhelm. Und am ersten Verhandlungstag im Zivilprozess um die Datensicherheit der Bahn-App DB Navigator hat das Landgericht Frankfurt Zweifel geäußert, ob einige der dort automatisch installierten Cookies rechtmäßig sind. Vor einer endgültigen Entscheidung will das Gericht aber noch IT-Fachleute der Bahn und einen unabhängigen Sachverständigen anhören. Zum Preisgeben von Daten laden aber nicht nur Apps wie die Navigator-App der Deutschen Bahn ein, sondern auch ein kleiner blauer Kreis, der seit einiger Zeit bei Facebook, Instagram und WhatsApp zu sehen ist. Dahinter verbirgt sich ein Chatbot, eine künstliche Intelligenz des Konzerns Meta, dem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören. Der Chatbot kann durchaus nützlich sein für diejenigen, die ihn nutzen. Er kann zum Beispiel Fragen beantworten oder bei der Bearbeitung von Bildern helfen. Und die führenden Leute bei Meta möchten seine Fähigkeiten noch weiter verbessern. Und um die KI entsprechend zu trainieren, wollen sie sie mit den Daten derjenigen füttern, die die KI nutzen. Martin Baumann ist Datenjurist bei der Nichtregierungsorganisation NOIB oder NOYB. Diese Abkürzung steht für die englische Redewendung None of Your Business. Auf Deutsch, das geht sie nichts an. Diese Organisation mit Sitz in Wien versteht sich als europäisches Zentrum für digitale Rechte und versucht zu verhindern, dass wir persönliche Daten preisgeben müssen, die andere nichts angehen. Guten Tag, Herr Baumann.
Guten Tag, hallo.
Welche unserer Daten sind denn für Meta von besonderem Interesse?
Also gegenwärtig geht es um Daten, die auf den Plattformen Facebook und Instagram öffentlich gestellt wurden. Also das sind beides Plattformen, die ja bekanntlich von Meta betrieben werden und auf die Meta deswegen besonders gut Zugriff hat. Und da dort zuhäufst Daten sind und das ein richtiger Datenschatz ist, möchte Meta die jetzt kommerzialisieren. Das bedeutet, Meta möchte alle Daten, die dort öffentlich verfügbar sind, zum Trainieren von künstlichen Intelligenzen verwenden. Das sind alle Daten, die sowieso mal zu jedem Nutzer online sind, also das heißt Profilfotos, Benutzername und so weiter, aber auch alle Daten, die von Nutzern dann öffentlich gepostet werden. Oder wenn ein Nutzer mit irgendeinem öffentlichen Account interagiert, also einen Kommentar hinterlässt oder etwas dergleichen, dann ist das auch öffentlich und kann dann auch für das Trainieren von künstlicher Intelligenz verwendet werden von Meta.
Jetzt nehmen wir mal an, Meta bekommt von Ihnen, von mir, von anderen Nutzerinnen und Nutzern die Daten, mit denen das Unternehmen dann angeblich die eigene KI trainieren will. Was genau könnten und würden Meta und seine KI damit anfangen?
Also im Grunde sammeln sie einfach alles, was geht und schmeißen das dann quasi in einen Riesenhaufen und trainieren dann generative KI-Modelle. Das bedeutet, alles, was man so an Daten hat, wird einmal reingespielt, dann soll dieses KI-Modell quasi von selber lernen, irgendwelche Muster erkennen und dann von selbst in der Lage sein, irgendein Output zu generieren mit diesen Daten. Was dann tatsächlich konkret mit diesem KI-Modell passiert, das kann eigentlich alles Mögliche sein. Es hat keinen eingeengten Anwendungsbereich sozusagen, sondern die Leute, die dann dieses KI-Modell verwenden, können das dann für alle möglichen Zwecke verwenden.
Ist das Ganze eigentlich eine besondere Spezialität von Meta oder ein Trend, der auch anderswo zu beobachten ist, dass man also seine eigene KI im Unternehmen trainieren will und dazu dann fleißig Daten sammelt?
Ja, also das ist kein Unikum von Meta. Das passiert eigentlich momentan recht breit, weil viele Unternehmen halt auf vielen Daten sitzen. Daten ist ja schon bekannt, dass Daten quasi das neue Öl sind. Das ist ja eine Metapher, die schon sehr lange verwendet wird. Aber jetzt hat das noch einmal einen neuen Schwung bekommen, weil ich was ganz Neues, eigentlich recht Unerwartetes damit machen kann, nämlich künstliche Intelligenz trainieren. Das heißt, jeder, der auf so einem Datenschatz sitzt, möchte das jetzt natürlich irgendwie verwenden, irgendwie zu Geld machen oder irgendwie einen Nutzen daraus ziehen. Bei Meta ist halt die Sache, die haben einen ganz riesigen Datenschatz mit diesen sozialen Netzwerken, die sie da betreiben, mit Facebook und Instagram. Das sind unheimliche Mengen an Daten, auf denen die sitzen, die sie jetzt verwenden können für diese Zwecke. Aber es ist natürlich richtig, man sieht es auch bei anderen Unternehmen. Und das ist eigentlich momentan, leider geht das sehr in die Richtung, dass alle Unternehmen oder alle Verantwortlichen versuchen, diese Daten irgendwie zu verwenden und das natürlich so, wie es halt für sie möglichst vorteilhaft ist, was oft nicht unbedingt zum Vorteil der Nutzer ist und oft auch nicht unbedingt den Erwartungen der Nutzer entspricht.
Die KI von Meta, erkennbar an diesem blauen Kreis, der bei Facebook, Instagram und WhatsApp aufgetaucht ist, lässt sich ja nicht abschalten, aber wir können sie ignorieren. Wäre das ein Ausweg oder ist dieser blaue Kreis eine Fallgrube, in die wir jederzeit leicht reintappen können?
Also dieser blaue Kreis lässt sich eben, wie gesagt, nicht ausschalten. Das heißt, man könnte ihn schon ignorieren und einfach nicht mit diesem Meta-AI-Tool interagieren. Und das ist vielleicht auch wichtig, dass man das sagt, wenn man mit dem Meta-AI-Tool interagiert, dann wird diese Konversation wiederverwendet, um das KI-System zu trainieren. Das heißt, das, was ich dem KI-System sage, fließt auch schon wieder ins Training ein. Das ist natürlich eine gesonderte Gefahr, zusätzlich zu den Sachen, die ich öffentlich poste. Aber ja, ich könnte das eigentlich jetzt ignorieren, also ich muss damit nicht interagieren, aber ist natürlich schon sehr bewusst von Meta auf all diesen Plattformen so platziert, dass es möglichst attraktiv ist für die Nutzer, dieses AI-Tool zu verwenden. Weil momentan sieht man, der Kampf zwischen den verschiedenen Tools ist auf jeden Fall da und jeder versucht jetzt in dieser frühen Phase möglichst viele Nutzer zu seinem Tool zu ziehen.
Darf Meta eigentlich einfach so entscheiden, wir installieren jetzt eine KI, bei deren Benutzung automatisch Daten unserer Nutzerinnen und Nutzer abgeschöpft werden und wer was dagegen hat, soll eben widersprechen. Ist Meta dazu berechtigt?
Also das ist eine schwierige Frage, dass ich einen Service einmal zur Verfügung stelle in einer Plattform. Also rein aus datenschutzrechtlicher Sicht wird man wohl argumentieren können. Das hat aber möglicherweise wettbewerbsrechtliche Implikationen, auf die ich naturgemäß jetzt nicht so eingehen kann. Aber was für Datenverarbeitungen bei dieser Verwendung dann passieren, da gibt es natürlich dann schon Schranken. Und zum Beispiel, dass diese Daten dann einfach verwendet werden für das Trainieren, ist an besondere Voraussetzungen gebunden. Also gerade bei der Konversation habe ich zum Beispiel das Problem, dass viele Nutzer hier sehr sensible Daten eingeben. Also man sieht, dass manche Nutzer diese Tools als Therapeuten verwenden und sehr heikle Informationen eingeben. Wenn die dann direkt wieder eingespielt werden, das ist schon sehr heikel. Und da bräuchte Meta eigentlich eine besondere Rechtsgrundlage. Das kann man dann eigentlich nicht einfach so verarbeiten.
Nun habe ich ja die Möglichkeit, der Nutzung meiner Daten durch Meta und seine KI zu widersprechen. Da gibt es Online-Formulare und die Verbraucherzentralen zum Beispiel geben auf ihren Seiten hilfreiche Hinweise, was man bei diesen Formularen zu beachten hat. Das Ganze scheint aber streckenweise sehr kompliziert und aufwendig zu sein. Was sagt denn die Rechtslage diesbezüglich? Kann man Meta dazu zwingen, das Widersprechen einfacher zu gestalten?
Ja, also ich würde vielleicht noch ganz kurz einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, Sie bieten diese Möglichkeit des Widerspruchs an. Ich finde, das ist grundsätzlich schon zu wenig, weil Sie müssten von Anfang an um die Erlaubnis fragen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Gott sei Dank gewisse Verbraucherschutzorganisationen sehr nützliche Hilfe anbieten, wie man diesen Widerspruch vornimmt und gute Informationen darlegen. Aber ich finde, es muss auch klar ausgesprochen werden, dass dieses Vorgehen zu hinterfragen ist. Also die Verantwortung einfach jetzt umzuwälzen auf die Nutzer, die optieren müssen und Widerspruch einlegen müssen, das greift zu kurz. Man müsste Meta mehr in die Verantwortung ziehen und sagen, so geht das eigentlich nicht. Eigentlich müsste man die Nutzer zuerst um die Einwilligung bitten. Aber dann, wenn es um den Widerspruch selber geht, ja, die DSGVO sieht vor, dass Betroffenenrechte möglichst leicht zu machen sind. Also man könnte von Meta hier schon einfordern, dass diese Widerspruchsmöglichkeit sehr einfach sein muss.
Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat begonnen, in dieser Sache rechtlich gegen Meta vorzugehen. Ihre Organisation behält sich das ja auch vor. Welche Erfolgsaussichten haben Ihrer Ansicht nach rechtliche Schritte gegen Meta in dieser Sache?
Ich glaube, die Erfolgsaussichten sind durchaus gut, wenn man bedenkt, dass diese Verwendung zum Trainieren von KI-Modellen ja quasi unumkehrbar ist. Wenn diese Daten einmal einfließen in ein KI-Modell, dann gibt es fast keine Möglichkeiten mehr, die wieder hinauszubekommen. Also technisch ist da schon einiges machbar, aber in Wirklichkeit ist das so kostspielig, dass es sich auf Betreiberseite kaum auszahlt. Und vor dem Hintergrund wäre so ein einstweiliger Rechtsschutz, wie das angestrebt wird von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, durchaus denkbar und meiner Meinung nach durchaus realistisch. Aber selbst wenn es dann erst einen nachträglichen Rechtsschutz gibt sozusagen, auch das ist eine Möglichkeit, also dass erst der Betrieb aufgenommen wird und dann später erst festgestellt wird, dass das Ganze rechtswidrig war, das bringt dann für Meta natürlich auch gehörig ein Risikopotenzial mit sich, nämlich wenn dann zum Beispiel großflächig auch Schadenersatz gefordert wird.
Was empfehlen Sie denn in der Zwischenzeit, solange das rechtlich alles noch nicht ganz abschließend geklärt ist, denjenigen, die Facebook, Instagram oder WhatsApp nutzen?
Also, weil letztendlich davon auszugehen ist, dass es dazu kommt, selbst wenn zum Beispiel in Deutschland passiert wird, dann gilt das immer noch für den Rest von Europa, dass es zu dieser Verarbeitung kommt. Deswegen würde ich Nutzern empfehlen, hinaus zu optieren. Man findet online ganz gute Anleitungen, wie das funktioniert und sich gegen diese Datenverarbeitung auszusprechen.
Martin Baumann, Datenjurist bei der Nichtregierungsorganisation NOIP oder NOYB, Europäisches Zentrum für digitale Rechte. Vielen Dank. Alles akzeptieren? Datenschutz trotz KI. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. In unserer Dialogmail haben wir anlässlich dieser Folge die Frage gestellt, wie halten Sie es mit Ihren Daten? Und unter anderem diese Antworten haben wir bekommen.
Die Gefahren durch Datenmissbrauch stufe ich als extrem hoch ein. Sie untergraben das persönliche Selbstbestimmungsrecht und betreiben bei unkritischen Bürgern eine üble Bauernfängerei. Durch gefakte Texte und Bilder kann Menschen auf Jahrzehnte Irreführendes angehängt werden. Eine junge Frau aus meinem Bekanntenkreis geistert seit einiger Zeit als Pornomodell durchs Netz, weil ihre Eltern Fotoalben der Familie online gestellt haben.
In 99,9% der Fälle achte ich darauf, auf alles ablehnen zu klicken, beziehungsweise nur die notwendigen Cookies zuzulassen. Auf manchen Seiten muss man gefühlt 10 Minuten durch alle Anbieter scrollen und jedes Häkchen entfernen und besonders bei berechtigtes Interesse, nebenbei gesagt eine Frechheit, da ist überhaupt nichts berechtigt, da dauert es eine gefühlte Ewigkeit, bis man sich nach unten durchgearbeitet und alle Häkchen entfernt hat. Das ist wirklich nervig, aber in der Regel nehme ich die Mühe auf mich, weil ich es nicht einsehe, meine Daten preiszugeben.
Ich habe mich jahrelang geärgert, dass wir durch das Internet total überwacht werden. Ich dachte, die Politik wird nie etwas ändern, weil die sich nicht trauen, sich mit den Konzernen anzulegen. Und dann kam die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die die aufpoppenden Fenster verursacht hat. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Wir können nicht unsere Handlungsmöglichkeiten ignorieren und uns dann beschweren, dass alles schlechter wird.
Antworten, die wir von einer Hörerin und zwei Hörern bekommen haben, und zwar von Klaus-Philipp Mertens, Lilly Cho und Oliver Herr Junger, auf die Frage, wie halten Sie es mit Ihren Daten? In den USA und vor allem unter der Regierung von Donald Trump wird Datenschutz bei weitem nicht so groß geschrieben wie hier bei uns in Deutschland. Und deshalb schrecken immer mehr deutsche Unternehmen davor zurück, sich bei der Speicherung ihrer Daten von US-Firmen abhängig zu machen. Statt sich den Clouds von Microsoft oder Google anzuvertrauen, suchen immer mehr Unternehmen in Sachen Datenspeicherung nach europäischen Alternativen. Und Anbieter auf diesem Gebiet erleben gerade eine sehr rege Nachfrage. So zum Beispiel ein mittelständisches Cloud-Unternehmen hier bei uns in Hessen, das wir jetzt den Bericht von Joscha Bartlitz und Lars Hofmann näher kennenlernen.
Ein Rechenzentrum in Offenbach. Hier sind die Daten der Firma Lights Cloud von Nina-Sophie Zeporek gespeichert. Genauer, die Daten von rund 10.000 Firmenkunden. Ein Hochsicherheitsbereich. Um reinzukommen, muss sie sich erst mit einer Chipkarte identifizieren. Dann hält sie noch ihr Handgelenk vor einen kleinen Kasten zum Venenscan. Erst dann öffnet sich die Tür, denn hier geht es um hochsensible Kundendaten. Die Nachfrage bei Lights Cloud habe sich in den vergangenen Monaten mehr als verdoppelt, erzählt die 30-Jährige.
Wir hören immer mehr und auch ganz klar wird kommuniziert, wir wollen weg von den amerikanischen Produkten und hin zu den europäischen Lösungen. Und das ist dann auch total egal, ob es sich so um eine Cloud oder auch nur um ein E-Mail-Produkt handelt. Wir bieten das an und da spüren wir das wirklich auf allen Ebenen. Das heißt, die Kunden haben immer höheres Sicherheitsbedürfnis, Datenschutzanforderungen steigen. Und ganz klar wird kommuniziert, wir möchten, dass die Cloud zum Beispiel in Deutschland steht.
Heißt, viele Unternehmen wollen weg von Amazon, Microsoft oder Google, wenn es zum Beispiel darum geht, die eigenen Daten zu speichern. Die amerikanischen Anbieter dominieren den Markt für Datensicherung und vernetztes Arbeiten noch immer erdrückend, auch hierzulande. Und sie bauen ihre Rechenzentren gerade in Hessen aktuell massiv weiter aus. Sie investieren hier viel Geld. Es bleiben aber amerikanische Konzerne und die Kundendaten liegen auf Servern, die am Ende eben amerikanischen Konzernen gehören, auch wenn sie hier stehen. Ein Problem, das schon länger besteht, sagt Nina-Sophie Zeporek.
Naja, man muss natürlich auch so sehen, dass schon auch vor Trump es Gesetze in den USA gibt, die zum Beispiel den Zugriff auf Daten auf amerikanischen Servern zulassen. Und das ist dann auch egal, ob dieser Server in den USA steht oder hier in Deutschland, solange der, sag ich mal, unter amerikanischer Schirmherrschaft steht, dann darf darauf zugegriffen werden, ohne dass der Kunde davon eventuell auch weiß.
Aber Donald Trumps Wirtschaftspolitik sorgt derzeit für noch größere Verunsicherung bei vielen deutschen Unternehmen. Deshalb sei in den letzten Monaten einiges in Bewegung gekommen, sagt ARD-Digitalexperte Jörg Schieb.
Es gibt durchaus viele alternative Cloud-Dienste und Anbieter in Europa und Deutschland, gerade für den kleinen und Mittelstand. Und sie haben einen großen Vorteil, nämlich beim Datenschutz. Da muss man sich dann als Unternehmer insbesondere keine Gedanken machen, was den Datenschutz anbelangt und den Punkt punkto Leistungsumfang sind sie durchaus in der Regel mit den großen bekannten Namen aus den USA vergleichbar.
Das Unternehmen von Nina-Sophie Zeporek mit gut 20 Mitarbeitern hat ins Rechenzentrum in Offenbach seine eigene Infrastruktur integriert, wie sie betont. Heißt, alle Kundendaten bleiben auch in Deutschland, fallen so unter deutsches und EU-Recht.
Und das ist auch jetzt immer mehr der Wunsch, vor allem in den letzten Monaten durch diese vielleicht politische Veränderung. Das heißt, ich glaube, dass das Sicherheitsbedürfnis da nochmal ganz stark gewachsen ist und hier ein Umdenken stattfindet.
Was laut ARD-Digitalexperte Jörg Schieb die Entwicklung noch bremst, der zu langwierige Bau weiterer neuer Rechenzentren.
Hier haben wir ein großes Problem. Das Thema ist Baugenehmigungen. Es dauert viel zu lange, gerade in Deutschland ein großes Rechenzentrum zu bauen. Elon Musk baut mal gerade in 8 bis 12 Wochen ein gigantisches Rechenzentrum für seine KI. So etwas ist in Deutschland und Europa undenkbar. Und das muss sich dringend ändern, wenn wir unabhängig von den Amerikanern sein wollen.
So gesehen könnten Unternehmen wie Lightscloud von der Wirtschaftspolitik des amerikanischen Präsidenten am Ende sogar profitieren.
Soweit der Bericht von Lars Hofmann und Joscha Bartlitz über ein hessisches Cloud-Unternehmen. In Sachen Datenspeicherung unabhängiger werden von US-Unternehmen, könnte das auch ein Ziel für die hessische Polizei sein? Diese Frage scheint durchaus berechtigt, denn die hessische Polizei nutzt zur Analyse von sensiblen Daten eine Software aus den USA, und zwar die Software eines US-Unternehmens namens Palantir. Und mit diesem Umstand hat sich der Kollege Tobias Lübben näher beschäftigt. Hallo.
Hallo.
Was ist das für eine Software? Was kann die? Was macht die?
Ja, die Software heißt Gotham, und zwar nach der fiktiven Stadt, nach der Heimatstadt von Batman, also aus dem Marvel-Comic-Imperium. Und diese Software ist sehr mächtig. Die kann Daten aus vielen verschiedenen Quellen miteinander verknüpfen, in der Regel Daten über Personen. Und wahrscheinlich hat sich jeder schon mal gefragt, was wäre eigentlich, wenn all die kleinen Datenspuren, die ich hinterlasse in meinem Leben, mal zusammengeführt werden? Also meine Handydaten, wen rufe ich an? Vielleicht Daten aus Überwachungskameras in U-Bahnen, Bankdaten, all diese Sachen, da kommt ja eine Riesenmenge zusammen, und Gotham ist potenziell dazu in der Lage. Ist also ein technisch sehr mächtiges Software, ein ausgereiftes Werkzeug wohl auch. Und das kann daraus ein Personenprofil entwickeln. Zum Beispiel einen Zeitstreifen, einen ganzen Lebensabschnitt einer Person rekonstruieren. Und nicht nur das, sie kann daraus auch Prognosen ableiten über die Zukunft eben. Was wird die betreffende Person vielleicht in den nächsten 24 Stunden machen? Geht von der Person eine Gefahr aus? Und genau das nutzen auch Sicherheitsbehörden, zum Beispiel Hessendata, die hessische Polizei. Und die hessische Polizei sagt, immer, sie hat damit schon verschiedene Delikte offenbar vereitelt. Ein Beispiel, ein damals 17-Jähriger aus Korbach hat wohl 2018 einen Anschlag geplant, islamistisch motiviert, und das konnte die Polizei eben verhindern, so sagt sie. Sie ist dann in die Wohnung reingegangen und hat gesehen, da war tatsächlich eine Anschlagsvorbereitung im Gang.
Die hessische Polizei hat also diese Software gekauft von einem US-amerikanischen Unternehmen und nutzt sie jetzt für den internen polizeilichen Gebrauch in Hessen. Die hessische Polizei bleibt dabei, und da setzt nun die Kritik an, auch über den Kauf dieser Software hinaus von dem Herstellerunternehmen Palantir abhängig. Worin besteht diese Abhängigkeit?
Ja, fast jede Software braucht regelmäßig Updates, und da macht Palantir keine Ausnahme, also Gotham. Und das Land hat es auch ganz offen auf meine Anfrage gesagt, ja, wir haben regelmäßig Updates, um diese Software am Laufen zu halten. Und Palantir bietet nicht nur Updates an, sondern auch Add-ons, Erweiterungen, zum Beispiel KI-Komponenten, um eben noch bestimmte Fähigkeiten der Software zu verbessern. Und da überlegt das Land, wie es sagt, auch, ob es da noch Komponenten zukauft.
Was ist denn bekannt über dieses US-amerikanische Unternehmen Palantir? Wen holt sich die hessische Polizei da indirekt mit ins Boot?
Ja, Palantir wird immer bekannter gerade, denn das Unternehmen ist ziemlich erfolgreich, gerade auch an der Börse, profitiert offenbar von dem Sicherheitsboom, und zu den Kunden gehören eben Sicherheits- und auch Militärbehörden aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Das Unternehmen schon über 20 Jahre alt, und die amerikanischen Geheimdienste, das ist eine US-Firma, gehörten zu den Kunden der ersten Stunde, zum Beispiel die CIA, und von der Firma ist auch bekannt, sie hat eine große Nähe zur Trump-Regierung. Also der Mitgründer, einer der Mitgründer ist Peter Thiel, auch bekannt als PayPal-Mitgründer. Der ist ja ein bekennender Trump-Unterstützer, und der Geschäftsführer von Palantir, Alex Karp, der gilt so ein bisschen als schillernde Figur, tritt immer mal wieder durch sehr martialische Aussagen hervor, sagt, wir machen eine Software, die töten kann. Sie wird eben auch für Militärdienste eingesetzt und hat zuletzt eine Plakatkampagne geschaltet vor amerikanischen Universitäten, wo sich das Unternehmen ganz klar zu den nationalen Interessen der USA bekennt und sagt, dafür treten wir ein, auch auf dem Schlachtfeld.
Welche Folgen könnte es haben, dass die hessische Polizei die Software dieses Unternehmens nutzt? Wie und wofür könnte Palantir diesen Umstand nutzen?
Ja, also mit dieser Software wird eben auch in Hessen werden personenbezogene Daten verarbeitet. Ganz sensible Daten, nicht nur von Gefährdern, sondern auch von Menschen, die mit diesen Gefährdern vielleicht mal zu tun haben. Und da ist eben die Sorge, dass diese Daten in die Hände Unbefugter gelangen könnten, sei es jetzt von dem Unternehmen oder aber, das Unternehmen kommt aus den USA, wie gesagt, vielleicht in die Hände von US-Behörden. Denn es gibt in den USA Regeln, die das möglich machen. Wenn nationale Sicherheitsinteressen betroffen sind in den USA, dann können Unternehmen verpflichtet werden, US-Unternehmen Daten herauszugeben, sogar Kundendaten und das sogar ohne Wissen dieser Kunden. Da ist eben die Sorge, dass das in Hessen passieren könnte. Und wie groß der Datenhunger der US-Behörden manchmal ist, ich meine, das haben wir in Deutschland vor gut 10 Jahren erlebt, das Handy der Bundeskanzlerin wurde abgehört. Also das ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, so ein Szenario. Manche halten es jedenfalls für denkbar. Und was passiert, wenn man sich mit den USA anlegt? Das hat ja zum Beispiel auch die Ukraine zuletzt zu spüren bekommen. Nach diesem Eklat im Weißen Haus zwischen dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und US-Präsident Trump haben ja die USA eine Zeit lang keine Geheimdienstdaten für die Zielsteuerung der Ukraine im Krieg gegen Russland geliefert.
Was sagen denn die hessischen Behörden, allen voran die Landesregierung, angesichts dieser Lage? Sind sie im Austausch mit Palantir und wenn ja, mit welchem Ergebnis?
Ja, das sind sie natürlich. Also sie haben ja eine enge Beziehung als Kunde des Unternehmens und wie gesagt, überlegen auch, ob sie noch Komponenten dazu kaufen, sind offenbar als Anwender zufrieden mit der Software. Also es gab ja eben auch schon Anwendungsfälle, in denen sich laut hessischem Innenministerium die Software bewährt hat. Und das hessische Innenministerium sagt auch, jetzt keine Software dieser Art zu haben, das ist keine Option. Da würde ein Vakuum entstehen, denn das Verbrechen muss ja in irgendeiner Weise bekämpft werden und wir haben eher zu wenig Datenanalyse bisher, gerade auf Bundesebene und zwischen den Bundesländern, als zu viel. Man denke etwa an den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg, da stellte sich ja dann hinterher heraus, im Prinzip lagen über diesen mutmaßlichen Täter in den Bundesländern verstreut ganz viele Informationen vor. Nur es ist nie dazu gekommen, dass diese Informationen mal zusammengeführt worden wäre und jemand erkannt hätte, um was für eine Gefahr von diesen Menschen ausgeht.
Die hessische Polizei nutzt zur Analyse von Daten die Software eines US-Unternehmens. Was es damit auf sich hat und welche Risiken damit unter Umständen verbunden sind, haben wir gerade von unserem Reporter Tobias Lübben gehört. Vielen Dank. Um uns allen die Herausforderungen in Sachen Datenschutz bewusster zu machen, hat das Datenunternehmen Mostly AI vor gut 2 Jahren einen Datenschutz-Rap veröffentlicht, als den weltweit ersten Datenschutz-Rap. So jedenfalls der Titel, The World's First Data Privacy Rap. Hey, data privacy. Critical affects everybody, so you should really know all your personal data is at risk. Time to get protection, talking data defense. Criminals are watching, they committing fraud. We keep our data private and keep up the firewall, monitoring, tracking every move that we make. So we raising awareness on data privacy day. Hey, time to wake up, make a change in society. This is major, talking about data privacy. Time to wake up, make a change in society. The World's First Data Privacy Rap, der weltweit erste Datenschutz-Rap, veröffentlicht von dem Datenunternehmen Mostly AI. Alles akzeptieren? Datenschutz trotz KI, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. An der Technischen Universität Dresden würde man inzwischen vielleicht sagen, ja, Datenschutz trotz KI, aber auch mit KI. Unsere Reporterin in Dresden, Inka Zimmermann, erzählt uns jetzt von einem Projekt an der dortigen TU, von einem Projekt zum Schutz vor IT-Angriffen, bei der KI gegen KI eingesetzt wird.
AI Autoimmun heißt das Projekt, das Matthias Welisch und sein Team an der TU Dresden koordinieren. Sie arbeiten also an einer Art Immunsystem, mit dem sich das Internet gegen Angriffe mit künstlicher Intelligenz schützen kann.
Ja, man kann davon ausgehen, dass die Angreifer zunehmend Methoden der künstlichen Intelligenz einsetzen, um Internetnutzern zu schaden. Insofern muss man sich darauf vorbereiten und genau das tun wir hier in diesem Forschungsprojekt AI Autoimmun, indem wir versuchen zu verstehen, wie Angreifer denn strukturell mit Methoden der KI nutzen, um Internetnutzer zu bedrohen.
Betreffen kann das sowohl große Unternehmen als auch Privatleute am heimischen PC, zum Beispiel beim sogenannten Phishing. Hacker finden mit KI mehr über Personen heraus und senden ihnen dann eine hochpersonalisierte und damit sehr glaubwürdige Mail, die beispielsweise dazu auffordert, Kreditkartendaten online einzugeben. Angriffe mit KI passieren auch aktuell schon. Wir bekommen es nur nicht immer mit.
Glücklicherweise ist das Internet trotz möglicher Schwierigkeiten extrem robust und kann mit vielen Fehlern umgehen. Und wir kriegen von vielen Angriffen, die im Internet tagtäglich passieren, überhaupt nichts mit, aber sie passieren trotzdem.
Die wenigsten Angriffe sind so offensichtlich wie Phishing. Meistens nutzen Hacker künstliche Intelligenz, um Muster in den Daten- und Serverstrukturen zu finden. Über diese Muster wiederum erfahren sie mehr darüber, wo es Sicherheitslücken geben könnte, über die sie sich Zugang zu einem ganzen Serversystem verschaffen könnten. Dieses Vorgehen ist an sich nicht neu, aber mit der Unterstützung durch KI werden die Hacker schneller und effizienter. Deshalb nutzen auch Matthias Welisch und sein Team künstliche Intelligenz, um entsprechend gegenzusteuern.
Wir benutzen KI-Modelle, um Angriffe abzuwehren, insbesondere um darüber zu lernen, wie Angriffe vorgehen. Wenn Sie sich das Internet vorstellen, da kommen ganz, ganz viele Daten an. Und diese Daten würde man jetzt anfangen, beispielsweise zu separieren in einzelne Gruppen. Und dann vielleicht eine Gruppe haben, wo potenziell Angreifer sind, um dann weiter in diese Daten, in diesen Teildatensatz reinzuschauen und besser zu verstehen, wie da Angreifer vorgehen.
Es heißt also KI gegen KI im Kampf um die Sicherheit unserer IT-Systeme. Wer sich das vorstellt wie den Kampf zweier abstrakter Superhirne, ein gigantisches Kräftemessen, dürfte allerdings enttäuscht sein.
Letzten Endes ist es auch ein Marketingbegriff. Künstliche Intelligenz bedeutet ja nicht, dass da wirklich ein Gehirn dahinter ist, wie wir es haben, sondern letzten Endes Methoden, insbesondere mathematische Methoden, angewendet werden.
Ein großer Teil davon, was wir als KI-Angriff bezeichnen, ist also einfach nur Statistik. Es geht häufig darum, Muster in den Daten und Rechenstrukturen zu finden. So können Hacker Schwachstellen ermitteln und die gibt es eigentlich immer.
Das Internet besteht aus vielen Geräten, die sind alle ansprechbar von außen, haben Adressen und es kann ja sein, dass sich gewisse Dienste, zum Beispiel Webserver, in bestimmte Adressbereiche packen und wenn ich dann rausbekomme, hinter einem Adressbereich, wo im Prinzip 200 potenzielle Rechner sind, haben schon mal 10 einen Webserver, dann kann ich darauf spekulieren, dass es dann noch die nächsten 190 auch haben.
Mit dieser Vermutung können Angreifer dann gezielt versuchen, über den Webserver in ein Firmennetzwerk einzudringen. Das ist gefährlich, weil Hacker die erbeuteten Daten nutzen können, um Privatpersonen und Unternehmen zu erpressen. Wenn die Forscher an der TU Dresden mehr darüber erfahren haben, wie Hacker mit KI angreifen, wollen sie deshalb auch an automatischen Verteidigungsstrukturen arbeiten, die uns schützen können, eben wie ein echtes Immunsystem. Eine solche Verteidigung könnte dann beispielsweise dazu dienen, interne Firmennetzwerke oder kritische Infrastruktur zu schützen, denn nicht nur Wirtschaftsunternehmen werden Ziel von KI-Attacken, auch Krankenhäuser werden angegriffen, lahmgelegt und erpresst. Hier kann eine sichere IT-Infrastruktur nicht nur finanziellen Schaden verhindern, sondern sogar Leben retten.
Soweit unsere Reporterin Inka Zimmermann über ein Projekt an der TU Dresden zum Schutz vor IT-Angriffen. Professor Peter Buxmann ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Darmstadt. Gemeinsam mit seinem Team arbeitet er seit mehr als 10 Jahren am Thema KI. Guten Tag, Herr Professor Buxmann.
Hallo, guten Tag.
Wer kann eine KI besser in Schach halten, eine KI oder unsere natürliche Intelligenz?
Ich denke mal, unsere natürliche Intelligenz ist da grundsätzlich besser in der Lage. So mein Lieblingsbeispiel dazu ist eigentlich das Thema Fake News. Wenn Sie gut gemachte Fake News haben, dann hat es eine KI immer sehr, sehr schwer, die zuverlässig auch als Fake News oder als nicht Fake News zu identifizieren. Das kann der Mensch grundsätzlich besser, aber Voraussetzung ist an der Stelle Bildung, weil Bildung eben sehr gut helfen kann, das eine oder andere zu identifizieren als nicht plausibel.
Ich würde gerne nochmal auf die KI zurückkommen, die der Konzern Meta auf Facebook, Instagram und WhatsApp betreibt und die nun trainiert, in diesem Sinne dann vielleicht auch gebildet werden soll, um künftig noch besser zu werden. Wie lernt denn eigentlich eine KI? Was braucht sie dazu?
Also jede KI oder jede moderne Form der KI, die auf maschinellem Lernen basiert, braucht eben Daten. Ne? Und Daten sind die Grundlage für alles. Und ob Sie jetzt ChatGPT nehmen oder ob Sie sowas wie Llama nehmen, wird trainiert auf der Basis von Texten. Ne? Und so lernt sie Texte zu verstehen, Texte zu schreiben, Bilder zu generieren. Aber was immer wichtig ist zu sagen, ohne ein echtes Verständnis davon auch zu haben. Da werden im Grunde genommen Token an Token, wie man sagt, oder Wort an Wort zusammengebastelt sozusagen. Und wie das von den Daten abhängt, da haben wir hier neulich mal ein ganz, ganz lustiges Beispiel gehabt. Es gibt ein aus China ein Sprachmodell von einem Startup, das nennt sich DeepSeek. Das ist qualitativ auch sehr, sehr gut mittlerweile. Und dieses chinesische Sprachmodell haben wir gefragt, was denkst du denn eigentlich zum Thema Gesichtserkennung? Und dann antwortet uns das Sprachmodell so sinngemäß, oh, Gesichtserkennung ist eine ganz, ganz schlimme Sache, verletzt die Privatsphäre, wo wir wieder so ein bisschen beim Thema wären. Und dann haben wir DeepSeek die gleiche Frage auf Englisch gestellt. What do you think about face recognition? Und dann sagte uns dieses Sprachmodell, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Sache, weil es ganz gut gegen die Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt werden kann. Ne? Zwei völlig unterschiedliche Aussagen vom gleichen Sprachmodell. Und Hintergrund ist eben die Daten, die es zur Verfügung hatte. Und hier kann man mal den vorsichtigen Schluss ziehen, dass die in Deutsch verfügbaren Daten tendenziell gegen solche Maßnahmen wie Gesichtserkennung waren und die englischsprachigen eben umgekehrt.
Da wäre es interessant zu erfahren, was eine KI antworten würde auf die Frage, worin bestehen die größten Risiken im Zusammenhang mit KI. Aber ich stelle die jetzt mal lieber Ihnen mit Ihrer natürlichen Intelligenz. Wo sehen Sie denn die Risiken?
Ja, es gibt also als Risiko würde ich zunächst mal nennen dieses ganze Thema Fake News, was ich schon angeschnitten hatte. Und zwar einfach deswegen, weil die KI-Tools es immer einfacher machen, solche Fake News zu erstellen. Und zwar sowohl natürlich Audio ist ganz einfach und Video, wenn man dann noch so ein paar Tools zur Lippenbewegung, zur Lippensynchronisierung dazu nimmt, dann kann man da schon verdammt viel machen. Also das ist so ein Risiko, was ich sehe. Und dann gilt für die ganzen KI-Systeme auch oder für ganz viele, dass sie intransparent sind. Also nach dem Motto, sie geben eine Empfehlung, beispielsweise sagen dem Arzt oder der Ärztin, hier schau mal, das könnte auf diesem Bild könnte irgendwie ein Tumor irgendwie vom Typ sowieso sein. Sie erklären dem Arzt oder der Ärztin aber nicht, wie sie zu diesem Schluss gekommen sind. Und das bezeichnet man hier als Intransparenz und das ist ein großes Thema. Das Thema Datenschutz würde ich jetzt nicht an erster Stelle nennen.
Warum nicht?
Nehmen wir mal irgendein Unternehmen. Machen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Das Unternehmen nutzt alle möglichen Office-Anwendungen von Microsoft, wie es ja üblich ist, also Word, PowerPoint, Outlook-Mail. Und jetzt nehmen wir mal an, diese Anwendungen laufen in der Microsoft Cloud, was sie wirklich in sehr, sehr vielen Unternehmen finden. Dann können sie auch sagen, okay, die Daten sollen bitte in Europa bleiben, die sollen in Frankfurt bleiben. Und das ist ja im Grunde genommen jetzt vom Prinzip her gar nichts anderes, als wenn Sie so ein Tool wie ein KI-Tool beispielsweise von Microsoft, den Copilot benutzen. Wenn dieses System auch in der Cloud läuft, dann ist das aus meiner Sicht vom Thema Privatsphäre-Schutz nichts anderes als bei diesen klassischen Anwendungen, die ich eben genannt habe. Und ich glaube, den meisten Leuten würde es so gehen, dass sie sagen, okay, wenn jetzt meine Prompts von ChatGPT und Co. veröffentlicht werden, ist nicht so dramatisch. Es wäre viel dramatischer, wenn die Mails, die man so geschrieben und empfangen hat, veröffentlicht werden. Da habe ich manchmal so das Gefühl, dass wegen diesen beiden Buchstaben KI für künstliche Intelligenz gesagt wird, oh mein Gott, da müssen wir nochmal viel mehr aufpassen. Ich sehe den Unterschied hier im Vergleich zu so einer Outlook-Mail ehrlich gesagt nicht.
Bei der Entwicklung von Technologien dieser Art insgesamt denken ja viele von uns, das könnte uns mal über den Kopf wachsen. Das macht uns Menschen arbeitslos und überflüssig. Das können wir irgendwann nicht mehr beherrschen. Was sagen Sie zu diesen Befürchtungen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich antworte mal sozusagen zweigeteilt. Also zum einen ist es so, dass es in der Geschichte immer Beispiele gab, industrielle Revolution zum Beispiel, wo man gesagt hat, oh mein Gott, ja, das wird jetzt ganz viele Menschen arbeitslos machen und letztendlich ist es nicht so eingetreten. Aber es wäre jetzt zu einfach zu sagen, dass das bei KI jetzt genauso ist und dass es gar kein Thema ist, denn KI führt zu einer Menge von Produktivitätsgewinnen. Also viele Aufgaben, das Schreiben von Texten, das Generieren von Bildern, Protokollierung von Meetings geht wirklich viel, viel schneller. Und da gibt es jetzt verschiedene Studien, die sagen, okay, 30-50% Produktivitätsverbesserungen kann man damit erreichen. So, und jetzt kommt es aber darauf an, was die Firmen mit diesen Produktivitätsverbesserungen machen. Es gibt ja im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Entweder sie sagen, okay, wir bleiben bei dem Level und sparen Kosten, dann hätte es den Effekt auf die Arbeitslosigkeit. Oder das Unternehmen sagt, hey, dann weite ich eben das aus, was ich tue. Ne? Also wenn wir mal ein Beispiel Journalismus nehmen würden und die Journalisten würden jetzt diese Sprachmodelle nutzen, würden damit schneller schreiben, vielleicht auch besser, dann wäre es sozusagen die Frage, was die Verlage dann machen. Sagen die Verlage, okay, dann bleiben wir bei der Anzahl von Artikeln und stellen die kostengünstiger her. Oder die Verlage sagen vielleicht auch, okay, dann nutzen wir das und schreiben noch mehr und noch hochwertigere Artikel. Ich glaube, diese Art, wie diese Firmen oder Verlage damit umgehen mit den Produktivitätserhöhungen, entscheidet darüber, ob und inwieweit Arbeitsplätze verloren gehen werden.
Professor Peter Buxmann, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Darmstadt. Vielen Dank. Alles akzeptieren? Datenschutz trotz KI. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Zu finden als Podcast in der ARD Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und dort in der ARD Audiothek finden Sie auch den KI-Podcast, einen ARD-Podcast von BR24 und SWR. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unsere Dialogmail über hr2.de oder hrinforadio.de oder können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.
Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.